Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Es ist nicht so üblich, dass die Pressestelle des Bundesumweltministeriums sich zum Tod einer Schriftstellerin äußert. Bei Gudrun Pausewang, die gestern Abend im Alter von 91 Jahren starb, tat sie es. Svenja Schulze bekennt, dass sie Die letzten Kinder von Schevenborn dreimal gelesen habe, bis das Buch fast auseinanderfiel. Sie ist sicher nicht die Einzige. Gudrun Pausewangs Bücher »Die Wolke« ist da vor allem auch noch zu nennen, hatten nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl eine immense Wirkung. Ja, sie sorgten für die Politisierung einer ganzen Generation. Einen Nachruf auf die Schriftstellerin hören Sie gleich. Außerdem in dieser Sendung: Robert Wilson inszeniert zum Auftakt der Mozartwoche in Salzburg. Ein Symposium in Berlin untersucht die Kunst am Bau in der DDR. Und das Lindenmuseum in Stuttgart will seine Bestände in einer Datenbank öffentlich machen. Dazu ein Gespräch. Über 100 Bücher hat Gudrun Pausewang geschrieben, die in 25 Sprachen übersetzt wurden für Kinder und Erwachsene. Geschichten aus fernen Weltgegenden waren dabei, Geschichten über Wassermänner oder Vampire. Weltberühmt wurde Gudrun Pausewang aber mit »Die Wolke«. Das Buch über die katastrophalen Risiken der Atomkraft wurde Schullektüre, auch verfilmt, die Autorin dafür mit Preisen überhäuft. Zuletzt erhielt sie den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk. Vier Hauptthemen seien für sie prägend gewesen, so Gudrun Pausewang: Krieg und Frieden, die Armut in Südamerika, nie mehr Nationalsozialismus und der Schutz der Umwelt. Die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus war es, der sie zur engagierten Autorin machte, die mit Literatur Leser beeinflussen, zum Mitdenken anregen und zur Zivilcourage ermuntern wollte. Katja Lückert würdigt eine der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur.
Und?
Ich komme nicht durch.
Wahrscheinlich Markt Ebersberg.
Wie, das AKW?
Ja.
Als Die Wolke 2006, fast 20 Jahre nach Erscheinen des Buchs, verfilmt wurde, war Gudrun Pausewang gedanklich schon wieder einen Schritt weiter. Sie konnte sich inzwischen noch ganz andere Angstszenarien vorstellen.
Zum Beispiel ist mir damals natürlich noch nicht bewusst gewesen, dass da auch noch eine terroristische Gefahr droht. Die Atomkraftwerke, auch unsere westlichen Atomkraftwerke, die ganz bestimmt auch sicherer sind als die östlichen, sind aber nicht abgesichert gegen einen terroristischen Angriff von oben.
Für das Buch Die Wolke wurde Gudrun Pausewang 1988 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Die Entscheidung war allerdings umstritten. Manche Kritiker fanden die Beschreibung einer Reaktorkatastrophe mitten in Deutschland sachlich falsch, den Roman zu einseitig und viel zu pessimistisch. Doch die damalige Familienministerin Rita Süssmuth setzte sich in ihrer Laudatio persönlich für das Buch ein und verteidigte die Notwendigkeit engagierter Literatur für Jugendliche. Die Wochenzeitung Die Zeit bezeichnete Pausewang einmal als Weltangstexpertin.
Dazu muss ich sagen, leider Gottes wird die Angst vielfach verteufelt. Die Angst ist uns mitgegeben worden aus Urzeiten, um uns zu schützen. Wenn wir keine Angst empfinden könnten, gäbe es uns als Gattung schon längst nicht mehr. Mein Anliegen, wenn ich solche Bücher schreibe: Wir müssen eben die Angst umsetzen in Tätigkeit, in die Abwehr solcher Gefahren.
Die Wolke wurde nicht nur ein Welterfolg, sondern zu einem Manifest der Anti-Atom-Bewegung, das noch heute bei öffentlichen Veranstaltungen der Szene auf Büchertischen ausliegt. Das Atomkraftwerk, in dem es in Pausewangs Roman zu einem Störfall kommt, trägt den fiktiven Namen Markt Ebersberg. Das Vorbild war vermutlich das AKW Grafenrheinfeld in der Nähe von Schweinfurt, das im Sommer 2015 abgeschaltet wurde. Letztlich hatte ein Störfall an einem Atomkraftwerk in Japan im Jahr 2011 den Beginn der deutschen Energiewende ausgelöst. Auch da stand bei Gudrun Pausewang wieder einmal das Telefon nicht still, und beim sogenannten Abschaltfest in Grafenrheinfeld war die damals bereits hochbetagte, aber unermüdliche politische Kämpferin natürlich auch noch einmal ganz vorn dabei.
Und sie ist soeben angekommen, sitzt hier am Stand und signiert Bücher. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Pausewang.
Gudrun Pausewang, 1928 in Ostböhmen geboren, stammte aus einer nationalsozialistisch gesinnten Familie und gehörte in jungen Jahren der Jugendorganisation Bund Deutscher Mädel an. Oft sprach Gudrun Pausewang vor Jugendlichen über ihre Kindheit.
Als der Nationalsozialismus aufhörte, da habe ich langsam erst während der Flucht durch Gespräche gemerkt, wie skrupellos die Nazis unseren jugendlichen Idealismus benutzt und missbraucht haben. Und ich habe aus dieser bitteren Erkenntnis, die so wehtat wie eine zerbrochene Liebe, eine ganz falsche Konsequenz gezogen, nämlich die, wie so viele meiner Generation, nie mehr will ich was mit Politik zu tun haben. Und vielleicht stünde ich jetzt immer noch auf diesem Standpunkt, wenn ich nicht Südamerika begegnet wäre.
Dass der Lehrerberuf es ihr ermöglichen würde, auch an deutschen Schulen im Ausland zu unterrichten, bewog Gudrun Pausewang dazu, Lehrerin zu werden. Dabei sei sie keine besonders gute gewesen, sie habe zu wenig Geduld gehabt, erklärte sie einmal. Einige Jahre unterrichtete Pausewang an den deutschen Schulen in Chile und Venezuela, sie bereiste unter anderem Bolivien, Kolumbien und Mexiko. Einige ihrer rund 100 Romane erzählen Begebenheiten aus diesen Ländern. Für jüngere Kinder erfand sie amüsante Geschichten über Wassermänner, Vampire und natürlich vom Räuber Grabsch, mit dem sie Ottfried Preußlers Räuber Hotzenplotz ein wenig Konkurrenz machte.
Katja Lückert über die Schriftstellerin Gudrun Pausewang, die gestern im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Kunst am Bau ist Auftragskunst und gehörte vor ein paar Jahrzehnten wie selbstverständlich zur ambitionierten Stadtplanung. Heute wundert man sich oft über die nur mittelmäßig gelungene Ausstattung, vulgo Möblierung städtischer Räume. Doch Kunst am Bau hat in Deutschland Tradition und in der DDR wurde sie sogar besonders gefördert. Kunstförderung war Teil der sozialistischen Kulturpolitik und Kunst am Bau definitionsgemäß auch Teil des Erziehungsprogramms. Wandgemälde unterlagen nicht nur der Doktrin des sozialistischen Realismus, sie waren direkte Botschafter für Frieden, Völkerverständigung und Verbundenheit mit dem sowjetischen Bruderland. Wenn sich ein Symposium an der Akademie der Künste diesem Feld nun ausführlich widmet, von einem einzigartigen Kunstbestand spricht und dessen Bedeutung für die Kulturgeschichte analysieren will, dann steht indirekt auch die Frage nach dieser Staatskunst im Raum. Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat für uns das Symposium mitverfolgt. Herr Bernau, kann über diese Kunst denn ideologiefrei überhaupt gesprochen werden?
Nein, überhaupt gar nicht. Und das wurde auch sofort zu Beginn in dem Vortrag von Thomas Flierl klargemacht. Kunst in der DDR ist generell politisch, wie aber eben auch, und das hat er auch betont, Kunst immer politisch ist, also auch in der Bundesrepublik. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass beide Länder 1950 praktisch parallel ein Gesetz zur Kunst am Bau verkündet haben, nur mit unterschiedlichen Intentionen, unterschiedlichen ideologischen und weltanschaulichen Vorstellungen selbstverständlich. Aber auch die Kunst am Bau, also die großen Projekte, die man zum Beispiel auch Fußgängerzonen etc. hat in Westdeutschland, haben auch eine ideologische oder ideelle Grundlage. Das war in der DDR eben sehr viel deutlicher, einfach deswegen, weil der Staat, und das wurde bei mehreren Vorträgen sehr deutlich gemacht, weil der Staat doch ganz, ganz hart und ganz tief durchgegriffen hat und heftige Debatten gemacht hat. Es war eine wunderbare, lustige Szene, wo dann gezeigt wurde, dass Otto Grote wohl, also der ehemalige SPD-Vorsitzende und dann spätere SED-stellvertretende Vorsitzende, dass der lange mit einem Künstler darüber debattiert hat, wie denn ein Wandgemälde auszusehen hat und sich da auch durchsetzen konnte.
Diese Wandgemälde oder auch Mosaiken, an die wir denken, die prangten an Hochschulen, an Regierungs- oder Parteizentralen. Über was für Kunst sprechen wir genau? Haben Sie Beispiele?
Wir sprechen tatsächlich über Kunst vom ganz, ganz großen Format. Also die herausragende Gattung war immer das Wandgemälde, wenn man so will, auf dem kunsthistorischen Kontext übertragen, das Historiengemälde. Und das ging dann aber runter bis zum Geschirr. Und das Geschirr wurde leider jetzt auf der Tagung noch überhaupt nicht behandelt. Das liegt aber einfach auch daran, dass das Gesamtthema Kunst am Bau extrem schlecht untersucht ist. Das war eine der ganz großen Erfahrungen des heutigen Tages, dass nicht nur für die DDR, sondern auch für die Bundesrepublik die Forschung da bestenfalls in den Kleinkindschuhen steckt und ungeheuer noch viel aufzuarbeiten ist. Das fängt an mit eben zum Beispiel Geschirr oder Festausstattung, Raumausstattung, mit den ganzen Skulpturen, die in irgendwelchen Parkanlagen untergebracht wurden, wo dann die sachsen-anhaltinische Denkmalpflegerin Ulrike Wendland auch sagte, ja, vieles von dem, da weiß man gar nicht, ist das jetzt denkmalwürdig oder nicht, aber es ist ein Teil der Lebensumwelt auf jeden Fall gewesen. Und weiß man auch gar nicht, ist das jetzt hohe Kunst oder nicht, aber es gehört eben immer zum Leben. Bis eben dann zu den ganz, ganz großen Monumentalwerken, die immer so im Aufmerksamkeitsfokus stehen, aber gar nicht die Masse ausgemacht haben.
Was wissen Sie denn über die Urheber, die Künstlerinnen und Künstler?
Auch das wurde auf der Tagung sehr deutlich, dass man immer noch sehr, sehr wenig weiß. Immerhin weiß man inzwischen doch eine ganze Menge darüber, wie diese Kunst entstanden ist. Nämlich in einem teilweise sehr, sehr engen Abstimmungsprozess zwischen den Auftraggebern, eben zum Beispiel dem Staat, also im Sinne der Partei oder dem Bürgermeistern oder den Kombinatsleitern oder irgendwelchen kleineren Beamten, die alle ihre eigenen Vorstellungen durchaus hatten und die mit den Künstlern durchgesetzt haben, dann eben den Künstlern unterschiedlicher Verbände, relativ früh auch schon seit der Ende der 50er Jahre, auch in ganz selbstständigen Künstlergruppen. Auch da muss man wieder an die Bundesrepublik denken, wo es eben sowas für die Kunst am Bau auch sehr viel gab. Und immer wieder diese Frage gestellt wurde, ja, welche Ausbildung hatten die, welche Nähe hatten die zur Partei, mussten die eine Nähe haben? Und da scheint sich offensichtlich innerhalb der Existenz der DDR doch einiges geändert zu haben, dass es nämlich lockerer wurde, so wie die Kunst am Bau auch von den Außenfassaden stärker in das Innere hineingewandert ist. Also ganz typisch zum Beispiel am Palast der Republik, der außen gar keine Kunst mehr hatte, während in den 50er Jahren draußen ganz, ganz viel Kunst draußen war mit Mosaiken, wie am Café Moskau beispielsweise auch in Berlin oder eben richtig das Kunstwerk selbst, dass der Bauwerk selber als Kunstwerk gedacht war, wie beim Fernsehturm. Aber man wusste eben noch nicht so genau, wie geht das jetzt weiter. Da ist einfach wahnsinnig viel noch zu forschen.
Die Tradition des monumentalen Wandbildes kennen wir ja unter anderem zum Beispiel aus Mexiko. Gibt es da Traditionslinien? Wurde der internationale Rahmen mitbedacht, mit der Bitte um eine kurze Antwort?
Eigentlich überhaupt gar nicht. Es wurde erwähnt, dass es den internationalen Rahmen gab. Aber es ist wie bei der DDR-Architekturforschung immer noch eine sehr, sehr binnendeutsche Forschung. Und sicherlich ist das auch eine der Sachen, die sich ganz schnell ändern müssen.
Herzlichen Dank, Nikolaus Bernau. Er war für uns beim Symposium Kunst am Bau in der DDR. Händel in der Mozartwoche in Salzburg, wie kann das sein? Durch einen Trick, den sich dessen enthusiastischer Leiter Rolando Villason hat einfallen lassen. Er spielt das berühmte Messiah- oder Messias-Oratorium in einer Bearbeitung, die Wolfgang Amadeus Mozart 1789 auf Anregung des Habsburger Diplomaten, Musikenthusiasten und Mozart-Mäzens Gottfried van Swieten geschrieben hat. Auf Deutsch und mit einigen Mozartschen Spezifikationen. Dirigent Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre gehören seit langem zur Musikfamilie der Salzburger Mozartwoche. Und weil Villason keine Religion und keine Geschichte wollte, wie die Süddeutsche Zeitung erfahren hat, sondern Bildertheater, hat er für die Auftaktproduktion Robert Wilson eingekauft und dessen bewährtes, abstraktes Bildertheater. Ein Gemälde auf der Bühne, freute sich der Leiter im Vorfeld. Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs, der gestern Abend dabei war, hat dazu gleich ein paar Anmerkungen.
Der rührige Frank Castorf antwortete einmal sehr charmant auf die polemische Frage, warum er ständig neue Stücke mit den immer gleichen Bühnenmitteln inszeniere. Nun ja, es gäbe eben immer noch Stoffe, auf die er seine dialektische Methode bisher nicht angewendet habe. Fragte man Robert Wilson so etwas, dürfte die Antwort ähnlich ausfallen, wobei Wilsons Methode simpler daherkommt. Kühle Bilder, starre Gesten, Assoziationen statt Handlung. Was einst revolutionäres Neuland war, ist mittlerweile zu einer weltweit erfolgreichen Marke geworden. Egal welcher Stoff, egal welche Besetzung, immer liefern Wilson und sein Team pünktlich und dabei ziemlich kostspielig Gesamtkunsthandwerkliches. Bei der Salzburger Mozartwoche erlebt man nun Wilsons Bildideen für Georg Friedrich Händels Messias. Interessanterweise in der selten gespielten Mozart-Bearbeitung auf Deutsch, mit aufgewertetem Bläserklang, Verschiebungen bei Chor und Solisten und ein paar kleineren Eingriffen in die Struktur- und Harmonieführung. Ein Spaß, vor allem für Philologen und Trüffelsucher ist das. Für Wilson spielt es keine Rolle. Die englischsprachige Originalversion hätte sicher genauso ausgesehen. Große Äste schweben da herum, Wassermassen und Eisberge ziehen vorüber, gelegentlich bietet ein junger, muskulöser Mann tänzerische Einlagen, dann wird plötzlich ein junges Mädchen von einem lebendigen Heuhaufen verfolgt. Nein, das ist jetzt kein Witz, Wilson erweist sich mehrfach an diesem Abend als Spaßvogel, wenn etwa der Chor als Heer aus Vogelscheuchen auftritt oder Tenor Richard Croft als Konferencier dem Publikum auch mal die Zunge herausstreckt. Den Kontrast bilden eisige, schwarz-weiß-blaue Stimmungen oder wandernde Lichtfelder. Die Inszenierung ist am stärksten, wenn Wilsons reduzierte Bilder meditative Stimmungen erzeugen. Wenn jedoch zur Textzeile »Er weidet seine Herde« plötzlich ein kopfloser Mann auftaucht, der einen großen Hummer an einer Leine führt, wird es ärgerlich. Denn Wilson führt sein Publikum hier aufs Glatteis. Unweigerlich versucht man, aus den absichtsvoll sinnfreien Albtraumbildern doch einen Sinn, eine Geschichte zu konstruieren. Ärgerlich zudem ist mangelnde Präzision bei den Lichteffekten. Da bewegt die wunderbar sanft tombrierte Altistin Wiebke Lehmkuhl ruckartig den Arm und eine knappe Sekunde später verändert sich das Licht. Leider eben eine knappe Sekunde zu spät. Immerhin beherrschen Lehmkuhl und Richard Croft das strenge Gestenrepertoire perfekt, während die hell gurrende Sopranistin Elena Zalagova und der Bassist José Cocalosa mit der Wilson-Welt doch fremdeln, wie auch der Wiener Philharmonia-Chor, dem es zudem immer wieder an musikalischer Präzision mangelt. Am Pult der Musicien du Louvre steht Mark Minkowski, den man zuletzt leider öfters als arg ruppigen, nicht sehr präzisen Dirigenten erlebt hat. Hier jedoch gelingt eine Aufführung aus einem Guss, mit optimaler Klangdramaturgie und sorgsam gestalteten Höhepunkten. Vor allem das berührende Finale, ein sich langsam drehendes Bäumchen, dessen Wurzeln schlussendlich in den Himmel weisen, versöhnt mit Verstolpertem und den Merkwürdigkeiten der Inszenierung. Letztlich ist Wilsons hochästhetische Herangehensweise dann doch sinnlicher und sinnvoller als eine rein konzertante Aufführung oder eine Inszenierung, die aus dem Konglomerat von locker aneinandergefügten Bibelszenen krampfhaft einen Handlungsbogen zu generieren versucht.
Jörn Florian Fuchs über den Mozart-Minkowski-Wilson-Händel-Messias zum Auftakt der Salzburger Mozartwoche. Provenienzforschung ist, das zeigen die Diskussionen um das koloniale Erbe in ethnologischen Sammlungen, das Fach der Stunde für Museen und Transparenz dabei die Forderung der Stunde aller Kritiker, die wollen, dass eine größere Öffentlichkeit, nämlich vor allem die Community der Herkunftsländer, wissen können soll, was da ist und woher es kommt. Eine Nachricht, wie sie uns aus Stuttgart erreicht, lässt deshalb aufhorchen, Baden-Württemberg will eine Vorreiterrolle übernehmen und die Daten aus der Provenienzforschung zu tausenden Werken über eine Online-Datenbank zur Verfügung stellen. Ines de Castro ist Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart, um dessen ethnologische Sammlung es da hauptsächlich geht. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, was genau sie da tut.
Also wir planen eine neue interaktive Datenbank, in der sehr stark auch ein Fokus auf der Provenienzforschung liegt. Und wir freuen uns natürlich sehr über die Initiative unserer Ministerin Theresia Bauer, dass sie die Initiative unterstützt, dass wir unsere Objekte online stellen können.
Wie sieht das aus? Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass zum einen erklärt wird, was Provenienzforschung ist, aber auch an ausgewählten Objekten, weil das dauert ja auch noch eine Zeit lang, bis wir wirklich diesen schwierigen Prozess der Provenienzforschung für die gesamte Sammlung umsetzen können. Aber dort, wo es bekannt ist, Angaben zu Kontext, zu Sammlern, zur Herkunft, auch in Kooperation mit Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften und aus der Stadtgesellschaft, dort Einzug finden.
Sie haben es angedeutet, bisher war Provenienzforschung eine mühsame detektivische Arbeit. Man ist tief in die Archive gestiegen, hat Eingangsdaten und Preislisten digitalisiert. Inzwischen hat sich natürlich herumgesprochen, dass solche Daten auch richtig aufbereitet werden müssen, um überhaupt analysierbar zu sein.
Ja, die Aufarbeitung ist vor allen Dingen eine Forderung zahlreicher Vertreter aus den Herkunftsgesellschaften, die zum Beispiel sich gegen ein 1:1 Online-Stellung unseres kolonialzeitlichen Inventarbüchern zum Beispiel wenden, weil dort einfach noch rassistische koloniale Begriffe drin vorkommen. Also es ist auch eine solche Datenbank zu erstellen, ist wirklich eine sehr mühvolle Arbeit und es wird uns sicherlich einige Jahre noch beschäftigen.
Etwas, was in Deutschland noch nicht selbstverständlich ist, wurde für Ihr Museum, das Lindenmuseum in Stuttgart, auch angekündigt, nämlich Ziel sei es, die Kulturgüter, die unrechtmäßig erworben wurden, entweder zurückzugeben, aufzukaufen oder gemeinsame Kooperationen zu schließen. Sie haben im vergangenen Jahr schon die Witboi-Bibel an Namibia zurückgegeben. Wie geht es jetzt konkret weiter?
Für uns ist die Restitution wirklich nicht das Ende, sondern der Anfang einer Kooperation. Und wir suchen nach neuen dialogischen Prozessen mit Herkunftsgesellschaften im Rahmen der Namibia-Initiative, die durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert wird. Haben wir 4 Gäste zunächst aus Namibia für längere Residencies im Haus, 2 Vertreter der Nama und 2 Vertreter der Herero. Und im Anschluss werden wir auch einen Studentenaustausch starten mit 10 Tübinger Studenten und 10 Studenten aus Namibia. Und wir werden jeweils an Teilen unserer Namibia-Sammlung arbeiten. Und diese Ergebnisse werden dann hoffentlich auch in der Datenbank zu sehen sein.
Könnten Sie das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel machen?
Nicht so gerne, weil es geht darum, den Gästen nicht vorzugeben, was wir genau für Ergebnisse haben möchten, sondern es geht wirklich darum, Personen einzuladen und auch mit den Studenten zu arbeiten und mit denen erst Themen oder Beispiele herauszusuchen.
Der Perspektivwechsel in den Museen findet statt. Ines de Castro war das vom Stuttgarter Lindenmuseum. Und jetzt hat Stefan Koldehoff die Kulturmeldungen des Tages.
Der Bestsellerautor, Publizist und ehemalige Kunsthändler Florian Illies verlässt den Rowohlt Verlag als Verleger. Laut Verlag gibt der 48-Jährige dieses Amt auf eigenen Wunsch im Laufe dieses Jahres auf. Der genaue Termin und die Frage der Nachfolgeregelung würden später bekannt gegeben. Für Illies musste im August 2018 Barbara Laukwitz nach nur 4 Jahren den Spitzenplatz bei Rowohlt räumen. Viele Autorinnen und Autoren verließen mit ihr das Haus. Florian Illies begründete seinen Weggang in einer Pressemitteilung heute mit den Worten: Ich weiß, es war eine nur kurze Zeit an der Spitze dieses großartigen Hauses, aber nach reiflicher Überlegung habe ich mich dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen und mich dem Schreiben zu widmen. Im sogenannten Jahrhundertring in Bayreuth begrüßte Franz Mazura als Gunther die hehrste Braut Brünnhilde in der legendären Inszenierung. Gestern nun ist der gebürtige Salzburger in seiner Wahlheimat Mannheim gestorben. 25 Jahre lang stand er jeden Sommer auf der Festspielhausbühne, ein sängerischer Langstreckenläufer, 23 Jahre Ensemblemitglied am Mannheimer Nationaltheater, 15 Jahre an der New Yorker Met. Noch im vergangenen April stand der damals schon 95-jährige Bassbariton auf der Bühne der Berliner Staatsoper und sang den Hans Schwarz in Wagners Meistersingern von Nürnberg. Als Wotan, Alberich und Klingsor wurde er ebenso international gefeiert wie als Skarpia, Moses oder Wozzeck. Mit seiner intensiven und geheimnisvollen Bühnenpräsenz war er wie geschaffen für die dämonischen Rollen des spätromantischen Opernrepertoires. Aber er setzte sich ebenso für zeitgenössische Werke ein. Als Dr. Schön in Alban Bergs Oper Lulu, in der Uraufführung der vervollständigten Fassung zum Beispiel. Und immer nicht nur als großer Sänger, sondern auch als glaubwürdiger Darsteller des Bühnencharakters. Franz Mazura wurde 95 Jahre alt. Und auch dies noch schnell: die für Oktober geplante kulturhistorische Ausstellung Die Perser ist abgesagt wegen der aktuellen politischen Iran-Krise. Das hat der Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe heute mitgeteilt.
Das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Darin unter anderem die Reisebeschränkungen für weitere Millionenstädte in China. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche einen guten Abend.